ARD Sounds.
10 Jahre. In 10 Jahren haben wir alle einen humanoiden Roboter. Also so einen, der aussieht wie ein Mensch, sich bewegt und verhält wie ein Mensch. Dass wir alle sowas in schon 10 Jahren quasi als Mitbewohner haben, das behaupten zumindest chinesische Entwickler. Die haben gerade bei den World Humanoid Robot Games gezeigt, was humanoide Roboter made in China alles drauf haben. Ihr habt es vielleicht gesehen.
Ja, das war total krass, ne? Also laufende, springende, aber auch ausrastende Roboter. Aber ich fand wirklich krass, dass der jetzt schafft, dieser komische Roboter, der aussieht wie bei Star Wars, schneller zu laufen als der schnellste Mann der Welt.
Ja, 8,64 Sekunden hat ein humanoider Roboter für 100 Meter gebraucht und war damit 94 Hundertstel Sekunden schneller als Usain Bolt. Krass, ne?
Ja, und ich fand auch interessant, auf wie viel Ebenen so komplexe Abläufe jetzt anscheinend schon möglich sind. Ne? Das war crazy und cool gleichzeitig. Die einen sind irre hoch gesprungen, andere haben Tischtennis gespielt, 1000 unterschiedliche Sachen. Und dann aber auch so Ausraster, hast du das auch gesehen? Mhm. Der wie so ein kleines Kind um sich gestrampelt hat und alle mussten auf ihn drauf, um ihn irgendwie zu stoppen.
Insgesamt aber muss ich sagen, ehrlich gesagt, hat es mich ein bisschen überrascht, wie weit diese Entwicklung dann doch schon ist. Fachleute meinen, das könnte ein sogenannter Chat-GPT-Moment sein, der uns bei humanoiden Robotern gerade bevorsteht. Gemeint ist der Moment, wenn es bei der Entwicklung auf einmal ganz schnell geht und ein Produkt gefühlt von jetzt auf gleich alltagstauglich wird.
Das würde aber bei uns ein harter Alltag für so einen Roboter werden. Also ich sag mal, Spülmaschine ausräumen, da bräuchte ich einen Einkaufen gehen, Bad und Klo putzen und am schlimmsten diese Berge von Wäsche, also waschen, zusammenlegen, in die Schränke räumen. Das alles sollen Roboter in 10 Jahren für mich alles machen können?
Ja, das meinen die damit, genau. Und nicht nur das, es könnte sogar sein, dass diese Roboter made in Germany sein werden. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken und das ist der Plus-Minus-Podcast. Immer zuerst in ARD Sounds. Wir haben die eine Wirtschaftsfrage der Woche, die morgen euren Alltag verändert. Wir haben ein klares Plus und ein klares Minus. Und jetzt, David, ich bin so gespannt auf deine humanoiden Roboter. Ey, und diese steile These, die du mitgebracht hast.
Achso, habe ich jetzt schon einen Ruf weg bei dir, gleich mit steilen Thesen um mich zu werfen?
Normalerweise ja nicht, ne? Aber wenn du mir jetzt sagst, in 10 Jahren, da hüpft so ein Roboter durch mein Wohnzimmer.
Ja, und du kriegst noch mehr. Also wenn du mich schon auf steile Thesen ansprichst, kriegst du noch mehr. Es spricht nämlich nicht wenig dafür, dass humanoide Robotik the next big thing für Deutschland sein könnte. Es gibt Fachleute, die sagen, das wird unsere neue Autoindustrie.
Ja, aber warum unsere, ne? Wenn du jetzt humanoide Robotik sagst, dann sehe ich erstmal Deutschland nicht, sondern alles, was ich bisher gesehen habe und auch was du gesagt hast, ist ja China.
Ja, die World Humanoid Robot Games, die fanden in China statt. Ja, chinesische Entwickler sagen, das dauert alles noch 10 Jahre und ihr habt so ein Ding im Wohnzimmer stehen. Und ich sag mal so, nicht alles, was in China technologisch so state of the art ist, ist das auch bei uns in Deutschland. Aber Deutschland ist beim Thema humanoide Robotik tatsächlich ziemlich weit vorn mit dabei.
Ernsthaft?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwer, das mitzubekommen, dass wir da ganz gut unterwegs sind, weil ganz viel läuft eher im Hintergrund ab. Das ist alles nicht so pompös und spektakulär wie in China zum Beispiel. Aber auch bei uns tut sich einiges. Da werden Kooperationen geschlossen zwischen Startups, Universitäten, Unternehmen. Da wird sehr viel Geld eingesammelt. Ein deutsches Robotik-Startup hat schon 1,4 Milliarden Euro zusammen. Und das ist schon richtig viel Geld.
Ja, okay, aber dass das jetzt die neue Autoindustrie werden soll, die ist ja doch ein bisschen fetter. Ich finde, das klingt trotzdem nach einer super steilen These.
Ja, das habe ich dir ja auch versprochen, das ist es. Aber es spricht wirklich was dafür. 2 große deutsche Autozulieferer haben auch schon angekündigt, dass sie bei den humanoiden Robotern einsteigen wollen. Bosch und Schaeffler nämlich. Der Wille scheint da zu sein. Aber ob es dabei bleibt, beim Willen und bei der steilen These, oder ob da doch auch was dran ist, das klären wir heute.
Die Wirtschaftsfrage der Woche.
Okay, werden die humanoiden Roboter zur neuen Autoindustrie in Deutschland? Und wenn ja, welche Chancen hätte eine deutsche Roboterproduktion auf dem Weltmarkt? Das klären wir heute. Ich bin sehr gespannt. Und ihr hört mich super skeptisch. Bisher wirkte das für mich nämlich immer, ja, du hast es gesagt, David, wie so eine Spielerei von so ein paar Nerds. Die haben dann jahrelang in irgendwelchen Kämmerchen irgendwelche Roboter in frickeliger Kleinstarbeit auf irgendwelche Spezialstunts programmiert. Aber irgendwann, sobald so ein Mini-Müh dazwischen gekommen ist, ist dann alles gecrashed. Deshalb an dieser Stelle dringender Realitätscheck. Okay, du hast gesagt, es gibt Kooperationsvereinbarungen, Unabsichtserklärungen. Da wird ja viel geredet, aber sowas kann sich natürlich schnell Luft auflösen. Dann leg mal was Konkretes auf den Tisch. Wer sind die Player und was haben die ganz konkret vor?
Ich fange mal mit dem Unternehmen an, das so viel Geld von Investoren eingesammelt hat. Also zumindest sagt es das.
Also diese 1,4 Milliarden Euro, ein Unternehmen, das hast du vorhin gesagt.
Genau, es ist wirklich viel Geld, wenn die Zahl stimmt. Dieses Unternehmen heißt Neura Robotics, das gibt es seit 2019 und hat nach eigenen Angaben 1500 Mitarbeitende. Der Geschäftsführer David Reger kommt aus Metzingen und da sitzt auch sein Unternehmen.
Also der David aus Metzingen in Baden-Württemberg. Warum muss ich mir den merken? Produziert der schon was, das man auch mal gesehen hat? Was hat denn Investoren überzeugt, Neura Robotics so viel Geld zu leihen?
Ja, die produzieren schon. Aber was sie bisher gemacht haben, würde ich eher unter Industrieroboter zusammenfassen. Mhm. Wobei es schon auch einen Humanoiden gibt. Der wirkte allerdings auf einer Messe, ich sag mal, ein bisschen unbeholfen, um es konkreter zu machen, er hat sehr, 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 sehr lange gebraucht, um Wäsche zu sortieren. Worüber sich Neura Robotics wohl sehr viele Gedanken macht, das ist Daten und Vernetzung.
Und dafür zahlt man als Investor so viel Geld?
Genau, weil genau das der Knackpunkt bei humanoiden Robotern ist. Wenn du gute Daten haben willst, dann musst du sie nämlich selber herstellen. Das ist ein bisschen anders als bei ChatGPT und den anderen Large Language Modellen.
Wieso? Was ist denn der Unterschied? Ob ich jetzt die Daten für diesen humanoiden Roboter brauche oder ob ich so ein Large Language Model mit Daten fütter?
Ich versuche das mal mit dem Vergleich. Wenn du bei ChatGPT zum Beispiel nach unserem Plus-Minus-Podcast fragst, dann greift ChatGPT auf alle verfügbaren Infos im Netz zurück und generiert daraus eine Antwort.
Die lautet dann Wirtschaftspodcast ARD, Anna David, jede Woche super Infos, abonnieren, weiterempfehlen, kommentieren oder so?
Genau. Übrigens schreibt uns gerne mal, wie ihr das hier so findet. Ihr kennt das, plus-podcast@ard.de oder in den Kommentaren.
Und was ist denn jetzt mit diesen Daten für die humanoiden Roboter?
Ja genau, die bekommst du eben nicht einfach aus dem Netz. Du kannst zwar irgendwie so ein paar Erklärvideos nutzen, zum Beispiel wie wechsle ich einen kaputten Fahrradschlauch oder einen platten Autoreifen, aber die Qualität dieser Daten, die ist ziemlich schwach. Zu schwach, als dass ein Roboter daraufhin das super lösen könnte. Das heißt, wenn du humanoide Roboter herstellen willst, dann musst du die super aufwendig trainieren.
Und? Wie geht das?
Zum Beispiel werden Menschen beim Greifen einer Tasse mit sehr weitwinkligen Kameras aufgenommen, aus verschiedenen Perspektiven. Das liefert schon mal bessere Daten als ein Erklärvideo aus dem Netz.
Wow, ich bin Model für so einen Roboter.
Genau, gute ich greife eine Tasse. Eigentlich. Noch besser wird die Datenqualität, wenn ein Mensch einen Robotergreifer als Handschuh trägt. Handschuhgreifer wäre auch ein guter Job für dich. Dann gibt es noch die Fernsteuerung über den Körper mit Sensoren oder derjenige, der den Roboter trainiert, der schaut durch die Kameras der Roboter. Diese Verfahren liefern die beste Datenqualität, sind aber total aufwendig und sehr teuer.
Okay. Weil das leuchtet ja auch ein. Ne? Wenn man so ein bisschen nachdenkt, ergibt das ja auch total Sinn, dass solche Daten einfach nicht so im Netz zu finden sind. Klar, ist dann eine andere Nummer, weil du dem Roboter ja jeden Schritt anscheinend extra für jede Situation passend beibringen musst. Aber wenn das so ein Unternehmen einmal gemacht hat, ne, dann könnte das ja eigentlich auch sagen, Tasse greifen geht so und dann verkaufe ich diese Daten an wen anders, oder?
Genau, das funktioniert gut und das passiert auch. Das sind diese Kooperationen, auf die da alle gerade so scharf sind, weil du in der echten Produktion natürlich super Daten generieren kannst, auf jeden Fall viel besser und viel mehr als im Labor. Das ist wohl auch die Idee von Neura Robotics, dass die Kooperationspartner Daten erheben und teilen. David Reger spricht von einem Neuraverse, in dem super viele Trainingsdaten zirkulieren und auf die dann eine KI zugreifen kann. Und er hat da offenbar ziemlich prominente Player ins Boot geholt, die da mit ihm kooperieren. Zum Beispiel sind dabei SAP, Schaeffler, Nvidia, Amazon und Vodafone.
Boah, das klingt erstmal gut, ne? Und nur damit ich es jetzt richtig verstehe, mit diesen Trainingsdaten sollen dann die deutschen humanoiden Roboter die chinesischen überholen und am Ende muss man ja auch irgendwie Geld verdienen?
Ja, überholen vielleicht nicht, aber okay. Zumindest einholen.
Sie sollen schneller Wäsche zusammenlegen. Du merkst, das ist mein größter Roboterbedarf aktuell.
Ja, aber natürlich auch zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder auch arbeiten mit giftigen Stoffen übernehmen. Da gibt es theoretisch super viele Use Cases. Man spricht bei den humanoiden Robotern übrigens auch von Physical AI, also physischer künstlicher Intelligenz.
Und gibt es da noch mehr, die bei uns in Deutschland Physical AI können? und die dann vielleicht bald durchstarten.
Ja, die gibt's. Die zweite deutsche Robotikfirma, die immer wieder bei dem Thema genannt wird, ist Agile Robots. Die sitzen in München und sind eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik. Laut eigenen Angaben arbeiten für Agile Robots rund 3000 Menschen inzwischen. Und laut ihrer Website haben sie bereits 20.000 Robotiklösungen weltweit installiert. Das ist schon eine ganze Menge. Agile Robots kooperiert mit BMW. Die haben ein eigenes Werk in Kaufbeuren, wo sie Roboterkomponenten fertigen, unter anderem auch Roboterhände. Und das sind wirklich ganz zentrale Bestandteile von humanoiden Robotern.
Und du hast vorhin noch irgendwas von Bosch gesagt, ne?
Genau, die kooperieren mit Humanoid aus London, das ist auch ein Startup. Die haben einen humanoiden Roboter gebaut, der Kartons von einem Förderband auf einen Transportwagen legen kann und dabei auch mit einer sogenannten dynamischen Umgebung zurechtkommt.
Also mit dem Leben.
Ja, ja, so ein Fabrikleben, würde ich sagen. Also wenn nicht alles immer am selben Platz steht, nachdem jetzt offenbar ein Test gut gelaufen ist, soll der Roboter im Bosch-Werk in Bühl in die Serienproduktion gehen.
Okay, dann halte ich fest, es gibt also viele vielversprechende Startups und viele Kooperationen in Deutschland.
Total, ungefähr 80 Startups und viel hochkarätige Forschung.
Das finde ich schon mal gut. Also in Forschung und Entwicklung sind wir bisher ja auch immer gut gewesen, aber da ist ja jetzt China und China ist ja nicht mehr China, also so von früher. Die haben sich ja monstermäßig in Forschung und in Entwicklung reingehängt, gerade bei AI und Robotern. Und dann ist denen das Thema Datenschutz natürlich auch völlig egal. Also wir wollen sowas immer safe haben und ich will auch keine Daten aus meinem Wohnzimmer an irgendwen spielen. In China spielt das alles gar keine Rolle und ich habe immer das Gefühl, genau solche Unterschiede, die katapultieren China dann sowas von weit weg von uns. Stimmt's oder stimmt's?
Ja, stimmt. Leider irgendwie schon. Die Chinesen haben wirklich einen riesigen Vorsprung und zwar vor allem auch den USA. Genau das wollten sie mit den World Humanoid Robotic Games ja auch demonstrieren. Guckt mal, was unsere humanoiden Roboter schon alles können. Guckt mal, wie weit wir sind.
Ja, und guckt mal ist immer auch eine schöne PR, ne? So Druck aufbauen nach dem Motto, legt euch einfach wieder hin. Ihr könnt eh nichts ausrichten, der Drops ist gelutscht. Aber es könnte ja doch nur sein, dass es nur PR ist und wir doch noch eine Chance haben mitzuspielen. Vielleicht ja auch nicht nur so ein bisschen am Rand, sondern mehr.
Genau, und genauso würde ich das auch sehen. Es gibt schon noch Chancen. 10 Jahre, du erinnerst dich, unsere Zahl der Woche, haben sie selbst gesagt, dauert es auch in China noch, bis die humanoiden Roboter serienreif sind. Das ist jetzt nicht super viel Zeit, aber auch nicht morgen.
Ja, und es gab ja auch diese anderen Bilder von diesen Robot-Games, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt, die eher lustig waren, ne? Die nicht so vielversprechend waren, wenn Roboter austicken und eben nicht ganz sauber springen oder stoppen können, ne? Die in irgendwelche Wände rasen. Ist sogar einer in Brand geraten und dann musste der gelöscht werden. Also, die können schon ziemlich viel, aber wenn sie es nicht können und irgendwas schiefläuft, ist halt scheiße, ne?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Humanoide Roboter sind batteriebetrieben und, das kennen wir von Smartphones, von Tablets, von E-Autos, die können schon mal explodieren. Das andere ist die Schwerkraft. Humanoide Roboter sind stark, sind schwer und wenn die fallen, dann wird es schnell wirklich gefährlich. Das konnte man auch in den Videos sehen. Da laufen dann Arme und Beine einfach weiter, obwohl das ganze Ding schon längst am Boden liegt.
Ja, wenn du dir das für zu Hause vorstellst, stell dir mal vor, also erstmal super gefährlich. Wen willst du alleine mit dem Roboter lassen, wenn der auf einen rauffallen kann? Und dann denkst du, du kommst nach Hause, der Roboter hat alles sauber gemacht, geputzt und der ist einfach über so ein Spielzeug gefallen und hat dann das ganze Wohnzimmer in Kleinholz verwandelt. Ey, das ist ja schrecklicher als jeder Loriot-Sketch mit diesem Staubsauger-Typen.
Ja, das könnte passieren. Und wenn man Pech hat, bekommt man auch direkt was ab. Also da fehlt, wie man so schön sagt, noch ein überzeugendes Sicherheitskonzept. Und was auch noch fehlt, ist die Fähigkeit, sich immer wieder auf eine neue Umgebung einzustellen. Du hast gerade von dem rumliegenden Spielzeug gesprochen.
Ja, und das,
ne?
Leben, ne? Das wahre Leben ist halt nicht so einfach.
Also wir haben gerade gelernt, die ersten scheinen jetzt schon außerhalb von Labors in echten Fabriken zu funktionieren. Aber ich sag mal so, in meiner Wohnung liegt jetzt nicht immer alles an Ort und Stelle. Gefühlt liegt da auch mehr auf dem Boden rum als in der Fabrik. Also das wird nochmal eine ganz andere Nummer, die wirklich für alle und in allen Umgebungen nutzbar zu machen.
Okay, daher kommen diese 10 Jahre Horizont.
Genau, und es gibt auch Experten außerhalb Chinas, die sagen, naja, vielleicht sind es auch eher 15 Jahre und vielleicht ist das eher realistischer. Da reden wir dann also über 2040 etwa.
Und das wird uns ja in die Karten spielen, ne? Dann hätten wir noch ein bisschen Zeit, besser zu werden. Deshalb die Frage, du hast ja recherchiert, ne? Wo ist denn die deutsche Industrie besser als die Chinesen? Haben wir irgendwo einen Vorsprung?
Ja, Vorsprung weiß ich nicht, aber wir können ziemlich viel von dem, was in der Robotik wichtig ist. Ein humanoider Roboter ist ja letztlich eine Maschine. Du hast es selbst schon gesagt, im Maschinenbau sind wir stark, in der Elektroindustrie sind wir stark. Roboter müssen auch angetrieben werden. Das heißt, jedes Gelenk braucht einen Motor. Daran forschen chinesische Unternehmen zwar wohl auch schon ziemlich lange, aber unsere Industrie versteht davon eine ganze Menge.
Also, was brauchen wir, damit wir eine deutsche Robotikindustrie an den Start kriegen? Und zwar so richtig erfolgreich, die ja vielleicht sogar diesen Arbeitsplatzabbau bei der Autoindustrie abfedern kann.
Genau darüber sprechen wir jetzt mit Alois Knoll. Er hat den Lehrstuhl inne für Robotik, künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme an der Technischen Universität München und ist einer der Robotikpioniere in Deutschland. Und man kann eigentlich sagen, auch weltweit, denn schon vor über 25 Jahren hat er die internationale Konferenzreihe Humanoids gegründet. Hallo, Herr Knoll.
Ich grüße Sie zusammen.
Herr Knoll, wir haben jetzt einiges über die Entwicklung von humanoiden Robotern gehört. Hürden, To-Dos für die Entwickler. Was wir noch nicht wissen, über was für einen Markt reden wir eigentlich? Also wie groß ist der? Welches Potenzial könnte der haben?
Also letztes Jahr, man weiß es nicht so genau, aber letztes Jahr sind ungefähr 10.000 humanoide Roboter verkauft worden.
Weltweit.
Weltweit. Das ist natürlich kein sehr großer Markt, aber auch hier würde ich einschätzen, ist die Entwicklung tatsächlich exponentiell. Das heißt, wir werden ein dramatisches Wachstum sehen. Die Marktgröße liegt je nach Schätzung letztes Jahr so zwischen 1 bis 5 Milliarden. Das ist noch nicht so richtig viel. Aber wenn man den Auguren glauben darf, dann werden wir in 10 Jahren, 2034, so etwa 150 Milliarden sehen und in 2050 bis zu 5.000 Milliarden und das wäre etwa doppelt so viel, wie der gesamte Weltautomarkt heute ist. Die zentrale Botschaft, die ich hier gerne platzieren würde, ist, wir müssen in Deutschland wieder die modernsten Fabriken, die modernsten Produktionsstätten der Welt haben.
Aber was könnte denn unsere Chance sein? Was könnten wir denn in Deutschland vielleicht besser machen als in China?
Also wir haben in Deutschland, wie Sie ja schon gesagt haben, exzellentes Know-how, nicht nur durch unsere Hidden Champions, sondern auch durch unsere Großen in den Bereichen, die für die Konstruktion oder für den Bau, für die Produktion von humanoiden Robotern erforderlich sind. Mechanik, Mechatronik, dann eben auch sehr hardwarenahe Programmierung, Firmware, bis hin natürlich zur Forschung, wo wir auch in der künstlichen Intelligenz ja an verschiedenen Stellen weltweit weiterhin führend sind. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir das auch bleiben.
Jetzt kostet das, was wir in Deutschland da offenbar anstreben, wenn wir sagen, wir wollen damit spielen, unglaublich viel Geld. Und ich frage mich und ich frage Sie, der sieht, was da so passiert, lohnt sich das überhaupt? Also gerade angesichts von China, ist das realistisch, Herr Knoll?
Das hängt von unserem Willen ab. Ganz einfach. Das klingt natürlich banal und naiv, aber wir brauchen, glaube ich, gar nicht so furchtbar viel Kapital, sondern es geht darum, die Nischen, die wir haben, die relativ groß sind, intelligent zu nutzen. Dazu brauchen wir natürlich eine gewisse Nachfrage auf der einen Seite. Ja, und da hätte zum Beispiel auch der Staat eine Möglichkeit, eine Rolle. Und wir brauchen natürlich die Technik. Aber wir müssen, glaube ich, darauf achten, oder die Unternehmen müssen darauf achten, dass sie eine tiefe Integration von KI in ihre Businessprozesse und gleichzeitig in ihre Produktionsprozesse schaffen. Und die müssen natürlich auch noch miteinander aufs Engste interagieren.
Und wissen Sie, was ich aber in Ihrem ganzen Konzept noch gar nicht gesehen habe? Wo sind denn wir? Wo sind denn wir als Menschen mit den Arbeitsplätzen? Da hoffen ja viele auch drauf, wenn so viele Arbeitsplätze im Moment in der Automobilindustrie wegfallen. Könnten die eventuell in diesem Bereich deutsche Roboterindustrie wieder aufleben? Oder sagen Sie uns eigentlich gerade, ja, ein bisschen durch die Blume, diese modernsten Fabriken der Welt, wenn wir die haben, dann brauchen wir gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr?
Naja, ich hatte ja gesagt, dass der Welthumanoidenmarkt alleine, das ist ja jetzt nur der Humanoidenmarkt, eben in diese Größenordnung kommen kann, in der im Moment die Autoindustrie weltweit ist. Und das halte ich auch durchaus für nicht unrealistisch. Ob das jetzt 2050 oder 2006 ist, ja auch nicht wichtig. Wir müssen einfach sehen, wir stehen hier vor einer kompletten Transformation und die müssen wir bewältigen. Also letzten Endes müssen wir irgendwo, und das gilt jetzt nicht nur für uns, aber für uns gilt es natürlich in besonderem Maß in Deutschland, wir müssen das Land neu aufstellen und in gewisser Weise auch neu erfinden. Dazu ist natürlich die Automatisierung und die Robotik eine ganz zentrale, kommen eine ganz zentrale Rolle zu. Und wir haben viele Bereiche, in denen wir sehr wohl konkurrenzfähig sind technologisch. Wir müssen halt die Kosten runterbringen und das führt uns wieder auf die Automatisierung.
Und da sind keine Menschen dabei. Wo bleiben die Menschen in dem Szenario, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Die Menschen in dem Szenario bleiben beispielsweise da, dass ja jemand diese Systeme auch bauen muss. Also wenn wir von den modernsten Fabriken der Welt sprechen, dann beachten Sie bitte, dass wir als Land in der Lage sind, bislang jedenfalls noch, als eines der ganz wenigen Länder, komplette Fabriken irgendwo hinzustellen. Mhm. Und es gibt auch Bereiche, da kann man ohne Europa und ohne Deutschland gar nichts machen. Und was ich sagen will, ist, wenn wir diese komplexen Systeme beherrschen, wenn wir an der Stelle weiter unser Know-how produktiv einsetzen, dann haben wir alle Chancen. Wir haben alle Chancen. Die deutsche Autoindustrie wird sicher nicht verschwinden. Sie wird mehr automatisiert. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin ja nun schon länger dabei, wenn wir die deutsche Autoindustrie mit der Robotik nicht in den 70er und frühen 80er Jahren automatisiert hätten, und dieselben Diskussionen gab es damals schon, ja, die Roboter machen die Jobs kaputt und so weiter, dann hätten wir keine Autoindustrie mehr heute im Land. Ganz einfach. Denn Sie können das in allen Studien nachlesen, das Land mit der höchsten oder die Länder mit der höchsten Roboterdichte sind führend bei dieser Art von Produktion. Also ich würde mir da keine Sorgen machen, also was heißt keine Sorgen machen, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich wäre jetzt da nicht so pessimistisch, wenn wir es schaffen, das rechtzeitig umzuswitchen.
Perfekte Überleitung. Sie sind beim Plus-Minus-Podcast, das heißt, wir haben am Ende eine letzte Plus-Minus-Frage. Wir sprachen davon, dass manche sagen, das wird unsere neue Autoindustrie in Deutschland. Aber jetzt sind Sie gefragt, was sagen Sie, Plus oder Minus? Plus, das stimmt, dafür braucht es nur das, das und das. Oder Minus, auf gar keinen Fall, weil.
Also das ist natürlich mal wieder vom akademischen Standpunkt aus eine sowohl als auch.
Ich bin so froh, dass ich kein Akademiker bin, sondern einfach nur hier vor mich hin moderieren kann und sie einfach zwingen kann, also jetzt Plus oder Minus zu sagen.
Also Plus, es ist Plus. Ich darf es vielleicht kurz begründen.
Na gut.
Ja, wir haben hier die Möglichkeit, uns industriell wieder zu differenzieren. Ja, das heißt also, wir haben ja mit der Autoindustrie, das ist ja auch allgemein bekannt und beklagt, eine super Industrie aufgebaut, aber wir haben eben andere dabei vernachlässigt. Wir haben in gewisser Weise damit uns auch ein Klumpenrisiko geschaffen. Das können wir jetzt kompensieren und vermutlich sogar mehr als kompensieren. Meine Botschaft ist, wir müssen Mut haben, wir müssen vorangehen und wir haben ein Riesenpotenzial, das wir nur nutzen müssen. Also auf geht's.
Super, Dankeschön.
Tschüss. Tschüss, ciao.
Plus oder Minus?
So, was machen wir jetzt damit, David? Schon mal über einen Namen zu Hause nachdenken. Wie nennen wir denn unseren kleinen humanoiden Hausroboter, der in 10 Jahren bei mir die Wäsche zusammenlegt?
Ja, oder auf deinem Sofa neben dir sitzt?
Nee, das möchte ich nicht.
Ach so.
Auf keinen Fall. Das möchte ich nicht. Und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, eine Sache, die wirklich bei mir im Kopf ist, auch bei aller Begeisterung, die Herr Knoll da an den Tag legt, diese Sache Datenschutz, ne? Welche Daten sammelt der? Wohin bringt er die in irgendeiner Kooperation? Ist bei mir noch so ein typisch deutsches Fragezeichen.
Ja, also ich gucke da kritisch auf mich selbst und ich weiß, dass ich es auch mit dem Datenschutz eigentlich irgendwie genau nehme in Gänsefüßchen. Denn wenn ich mir so anschaue, wie ich mich da auch die letzten Jahre entwickelt habe, was für lauter Geräte ich benutze, was für Software ich benutze. Also das ist halt Komfort schlägt Datenschutz,
und
immer,
so
glaube ich.
Komfortabler Roboter.
Und
ne?
Wenn der dann da anfängt und für mich Geschirr spült und meine Wäsche und alles, also das wäre doch, also ich muss sagen, ich wäre beim Plus für mich persönlich, absolut.
Ja, ich habe auch noch ein anderes Plus, weil es gibt ja wirklich so Arbeiten, die für uns Menschen zu gefährlich oder zu schwer sind oder auch einfach zu stupide langweilig. Das ist doch super, wenn man dafür Roboter hat, die das besser, schneller und eben ja ungefährdeter können.
Hast du ein Minus?
Also das mit den Jobs. Doch, das mit den Jobs ist es. Also wir müssen irgendwie gucken, wie wir Menschen auch nicht nur so Beiwerk sind in einer Roboterwelt, ne, sondern es geht ja um uns und es geht um auch unsere Ausfüllung, unsere Beschäftigung und am Ende natürlich auch unser Geld. Ne? Also wo verdienen wir Geld? Das ist natürlich schon ein Minus, wenn alles die modernste Fabrik der Welt ohne uns auskommen würde.
Das heißt, wenn wir nochmal zurückkommen zur Wirtschaftsfrage der Woche, hat die Produktion humanoider Roboter das Zeug dazu, die neue deutsche Autoindustrie zu werden? Würde ich jetzt sagen, ja, Also wenn das jetzt so passiert, wie Herr Knoll uns da gerade geschildert hat, und wir Gas geben, dann ja. Und wenn sich die deutsche und europäische Politik da committet, dann ja. Der zweite Teil der Wirtschaftsfrage, wenn das denn so käme, wie denn dann die Chancen auf dem Weltmarkt stehen, das lässt sich super schwer sagen. Im Idealfall spielen wir da auf Augenhöhe mit. Vielleicht wird es halt aber auch eher eine Nische.
Das könnt ihr mitnehmen.
Wir wollen euch ja am Ende immer noch was Konkretes zur Folge mitgeben. Also diesmal ist es vielleicht, außer dass ihr euch einen Namen für den neuen Roboter in 10 Jahren schon ausdenkt, gar nicht so einfach. Aber hast du noch was?
Naja, wir können ja ein bisschen rumspinnen. Überlegt euch doch mal, was euch so ein Roboter alles abnehmen könnte. Würde uns interessieren. Schreibt es in die Kommentare oder an plus-podcast@ard.de.
Ja, und wie steht ihr dazu? Sagt ihr, hey, das ist unsere super Chance? Oder seid ihr so ein bisschen skeptisch und sagt, oh, das macht mir eher Angst?
Was ich mich ja noch abseits von dem ganzen technischen frage, wenn die humanoiden Roboter uns die Arbeit abnehmen, wer zahlt dann eigentlich Steuern?
Dazu machen wir eine Folge. Das ist wirklich ein super interessanter Punkt. Ne? Da muss man bei all dieser Technisierung auch mal drüber sprechen. Müssen wir vielleicht mal eine Podcast-Folge drüber machen.
Ja, und wer heute noch mit der Vorstellung hadert, in Zukunft von humanoiden Robotern bedient oder gepflegt zu werden, der kann vielleicht mal nach China oder Korea schauen. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die in Korea lebt, und die hat erzählt, das ist hier total normal, dass du im Restaurant von einem Roboter bedient wirst. Oder dass du am Flughafen nicht einen Menschen nach dem Weg fragst, sondern einen humanoiden Roboter.
Und das könnte vielleicht auch, je nachdem in welchem Land du landest, den Vorteil haben, dass der tatsächlich Englisch spricht oder vielleicht sogar Deutsch.
Genau. Und sie meinte, ja, am Anfang war das schon komisch, aber nach 2 Wochen ist es einfach kaum noch aufgefallen. Also offenbar gewöhnt man sich auch einfach daran.
Der Community-Radar.
Jetzt haben wir euch heute tatsächlich viele Fragen gestellt. Wir sind einfach total neugierig und freuen uns immer über eure Mails und Kommentare.
Zum Beispiel über eine, die uns von Franz Kratz erreicht hat. Der findet, dass wir die Themen in der Regel gut recherchieren und differenziert aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, schreibt er. Aber er hatte auch eine kritische Anmerkung zu unserer letzten Folge über die Staatsanleihen. Er hat das Thema Wechselkursrisiko vermisst. Und ja, zu Recht. Das haben wir nämlich also bewusst ausgelassen, einfach um es nicht noch komplizierter zu machen als eh schon.
Ja, und noch eine kritische Mail kam von Ingeborg von Platten. Sie fand, dass wir zu wenig darüber geredet haben, dass es ja echt schon mal Staatspleiten gab, ne? Und dass dann Anleihen auch nicht zurückgezahlt wurden.
Ja, wir haben das auch angesprochen, auch immer dazu gesagt, dass man natürlich auch auf die Bonität achten muss, also wie es um die Zahlungsfähigkeit eines Landes steht.
Ja, wir haben es drin gehabt, aber wir nehmen das mal mit. Nächstes Mal machen wir sowas noch deutlicher.
Yes. Das war der Plus-Minus-Podcast. Wir haben das eine Thema, das morgen euren Alltag verändert.
Und ein großes Dankeschön geht an Beate Kroll und Christine Bergmann für Recherche und Redaktion, in der Technik Michael Wagner.
Bis zum nächsten Mal.
Macht gut. Tschüss.
Kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt beschäftigen sich unsere Kollegen vom 15-Minuten-Tagesschau-Podcast diese Woche explizit mit den Themen, die die Menschen vor Ort umtreiben. In der Folge vom Dienstag, den 1. September, war die Wirtschaft im Fokus. Sachsen-Anhalt gehört zu den industriellsten Bundesländern Deutschlands und die Chemieindustrie ist einer der Schlüsselbranchen.
Aber gerade steckt die wegen der hohen Energiepreise und auch wegen des Umbaus zu klimafreundlicher Produktion echt in einer schwierigen Phase. In der Folge erfahrt ihr, was denn die einzelnen Parteien dazu planen. Ansonsten gibt's bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen, montags bis freitags, die wichtigsten News für den Tag. Und da geht's nicht nur um Krisen und Probleme, sondern, das ist uns immer wichtig, auch um Lösungen und um die Menschen dahinter. Reinhören lohnt sich in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.